SWR 2 Forum.
Lügen, betrügen, manipulieren, welche Werte vermittelt heute der Sport? Am Mikrofon Christine Werner. Es wird gefault, gezockt, gelogen und betrogen. Für Geld, Erfolg und Ruhm. Rund 200 Fußballspiele sollen seit Januar international manipuliert worden sein. Davon mindestens 32 in Deutschland, von der zweiten Bundesliga an abwärts. Spieler werden verdächtigt, Schmiergelder kassiert zu haben. Trotzdem spricht man von Leistung, Moral, Disziplin, Durchsetzungsfähigkeit und Teamgeist. Lauter Werte also, die vielen wichtig sind, nicht nur im Sport. Der ehemalige Tennisprofi Andre Agassi sagt aber inzwischen, ich habe Tennis gehasst. Seine Begründung? Weil der Leistungsdruck den Sportler brutalisiere. Agassi wörtlich, Egozentrik wird belohnt, Folter und Isolationshaft führen nach oben, der Narziss siegt. Welche Werte und welches Menschenbild vermittelt der Spitzensport heute? Wie prägt er die Gesellschaft? Das ist das Thema in diesem SWR 2 Forum. Thomas Kistner ist Sportjournalist bei der Süddeutschen Zeitung. Herr Kistner, es gibt den viel zitierten Satz, der Sport ist der Spiegel der Gesellschaft. Dürfen wir uns über den Wettskandal, Manipulation und Doping also gar nicht aufregen? Haben wir den Sport, den wir verdienen?
Ja, also dieser Satz ist natürlich blühender Unfug. Er kommt bezeichnenderweise ja auch nicht aus der Gesellschaft, sondern er kommt von Sportfunktionären, die mit immer neuen Motti zu erklären versuchen, warum sich im Sport alles weitgehend im Rahmen des Normalen abspielt. Wenn wir den Sport zunächst mal unterscheiden in Breiten- und Freizeitsport, für den dieser Vergleich vielleicht gelten mag, auch nicht besser oder schlechter als die Gesellschaft an sich, denn die Gesellschaft übt ihn ja aus, dann mag das zutreffen, aber der Leistungs- und Spitzensport, über den wir hier wahrscheinlich im Schwerpunkt reden wollen, der zeigt uns natürlich eine ganz, ganz andere Gesellschaft. Das ist eine Leistungsgesellschaft per se, die regiert wird von Leuten, die schon mal gar nicht basisdemokratisch gewählt werden. Schon das ist ein ganz großer Unterschied zu jeder normalen, intakten Gesellschaft, sondern das sind, ja, also salopp formuliert, Sportskameraden, die sich gegenseitig ins Amt hieven, wenn sie mal über eine gewisse Schwelle hinausgekommen sind, also über die Vereins- und vielleicht auch noch die Landesverbandsschwelle hinausgekommen sind. Viele der führenden Sportfunktionäre im Spitzensport haben diese Schwelle im Übrigen nie genommen, sondern die sind direkt oben eingestiegen. Das heißt auch direkt im Internationalen Olympischen Komitee, also nie wirklich gewählt worden. Dann haben wir die Systemzwänge für alle Teilnehmer in diesem System. Auch ein großer Unterschied zu jedem Mitglied unserer freien Gesellschaft. Systemzwang Doping möchte ich hier mal gleich rausnehmen. In vielen Kraft- und Ausdauerspezifischen Sportarten ist es nun mal so, wer hier mitmischen will, wer vorne mitmischen will, wer Geld verdienen will, an die Prämientöpfe kommen will, muss dopen. Gibt es gar keinen anderen Weg. Also wer bei der Tour de France vorne mitfahren will, muss dopen. Da führt kein Weg dran vorbei. Das weiß man. Das hat keinerlei Entsprechung im realen Leben. Wir müssen nicht betrügen. Wir müssen nicht Steuerbetrug machen oder andere Dinge. Wir können es natürlich machen.
Das heißt, Sie sagen, der Sport ist schlechter als die Gesellschaft?
Er ist deutlich schlechter. Wir sehen es auch im Umkehrschluss, wenn wir mal schauen, wie der Sport beispielsweise dann mit seinen Sündern verfährt und wie wir das in der freien Gesellschaft tun. Stichwort Kronzeugenregelung. Wer als Kronzeuge im Sport auspackt, ist verbrannt in alle Ewigkeit. Der wird nie wieder eingegliedert. Wir haben ja die Beispiele Patrick Sinkewitz und Jörg Jaksche noch leibhaftig vor Augen, die in den letzten zwei Jahren viel über die Umtriebe bei Team Telekom und generell im Radsport erzählt haben. Die wurden nicht wieder eingegliedert. Das sind Nestbeschmutzer, die bleiben draußen. Das haben wir in der Gesellschaft, in der wir leben, natürlich überhaupt nicht. Im Gegenteil, beispielsweise Mafia-Kronzeugen und solche Leute, Italien, USA, die werden natürlich wieder eingegliedert. Man ist froh über diese Leute, dass sie ausgepackt haben. Es gibt da einen Schutz- und Fürsorgegedanken in der Gesellschaft.
Professor Dr. Helmut Diegel ist Sportwissenschaftler an der Universität Tübingen. Er kennt das Sportsystem von innen. Er ist ehemaliger Präsident des Deutschen Leichtathletikverbandes und Mitglied des Leichtathletik-Weltverbands IAAF. Herr Diegel, sehen Sie das genauso? Ist der Sport schlechter als die Gesellschaft?
Also für mich stellt sich diese Frage nicht. Ich glaube, dass diejenigen, die glauben, dass der Sport besser als die Gesellschaft sei, oder diejenigen, die das Argument verwenden, dass der Sport ein Spiegel der Gesellschaft sei, einmal damit sich selbst rechtfertigen wollen, sie möchten damit auch die öffentliche Unterstützung sichern. Das sind klassische Formen der Legitimierung, dass auch zukünftig der Steuerzahler dieses wichtige System Sport finanziert. Für mich kann der Sport kein Spiegel der Gesellschaft sein, weil er sich selbst anders definiert hat. Der Sport, und daran müssen wir ihn messen, er ist ein kultureller Sektor in unserer Gesellschaft, der sich schriftlich Regeln gegeben hat. Und er hat sich selbst konstituiert über Prinzipien, an denen er auch gemessen werden muss. Und insofern ist es naheliegend, dass man nun, wenn im Sport Verfehlungen auftauchen, dass man den Sport auch an den selbst niedergelegten Regeln misst. Und hier sieht man, dass hier in der Tat eine Verfallstendenz zu beobachten ist, die in vieler Hinsicht sehr gefährlich ist. Das Phänomen des Dopingbetruges ist ein Beispiel. Wenn eine ganze Sportart, wie beispielsweise der Radsport, gleichsam unter dem Tisch neu vereinbart, dass man diese Sportart nur noch betreiben kann, indem man Medikamente zu sich nimmt und damit eigentlich neue Regeln setzt, die im Gegensatz zu den bislang vereinbarten Regeln stehen, dann ist ein neuer Sport entstanden. Und diese Tendenz, dass der Betrug umfassend im globalen System des Sports zu beobachten ist, diese Tendenz hat sich nahezu in allen Sportarten verschärft.
Gucken wir mal auf die Leichtathletik. Ein Leichtathlet wurde dieses Jahr zum Weltsportler des Jahres gewählt. Es ist Usain Bolt, Weltrekordhalter über 100 Meter bei seinem Lauf bei den Olympischen Spielen in Peking 2008. Da sorgte der für Diskussionen. Bolt ist nämlich damals nicht voll durchgelaufen. Hat er denn in Ihren Augen den Titel als Weltsportler verdient?
Also die Journalisten wählen ja nach dem Kriterium der spektakulären Leistung und da ist es naheliegend, die wohl spektakulärste Leistung in diesem Jahr war der 100-Meter-Lauf von Usain Bolt in Berlin bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Wenn jemand eine außergewöhnliche Leistung erbringt, so hat er in dieser Unterhaltungsindustrie Sport höchste Anerkennung verdient. Das sieht man ja auch, die Bevölkerung gibt ihm auch diese Anerkennung. Er erzeugt die höchsten Einschaltquoten, er kann die höchste Rendite einfahren. Seine Leistung wird am Markt hoch gehandelt. Usain Bolt erhält mittlerweile 300.000 US-Dollar Antrittsgeld für jeden Auftritt bei einem Leichtathletik-Meeting. Das ist das System des Hochleistungssports. Die Frage ist, hat diese Leistung von Usain Bolt irgendwelchen Vorbildwert? Hat
genau.
Er über sich hinaus etwas zu zeigen in dieser Gesellschaft?
Unser dritter Gast ist Professor Dr. Gunther Gebauer, Philosoph und Sportwissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Bleiben wir mal beim Thema Usain Bolt, Herr Gebauer. Sie haben gesagt, Bolt wirkt wie ein Übermensch. Herr Diegel hat jetzt das Vorbild angesprochen. Was vermittelt einer wie Bolt?
Ich glaube nicht, dass er irgendwelche Vorbildwirkung haben kann in der Art und Weise, wie er sich abkoppelt von allem dem, was man bis jetzt für menschenmöglich gehalten hat. Also wenn jemand einen 100-Meter-Weltrekord, der also ungefähr das am höchsten gezüchtete Produkt im Sport ist, gleich innerhalb von 2 Jahren um 2 Zehntelsekunden verbessert, also es sind gute 2 Meter Vorsprung, die er dann haben würde, auf Vorgängerrekorde, die zum großen Teil nachweislich von gedopten Sportlern erzielt worden sind, also da bereits der Grundverdacht, dann fehlt mir der Glauben und dann kann ich auch nicht mehr mit Fair Play weitergehen und mit dem Fairness-Prinzip, das hat ja hier überhaupt nichts zu suchen, das ist einfach ein Publikum, ein weltweites Publikum, das sich irgendwo veräppelt fühlt, dass Sportler irgendwie vom Himmel fallen, hat man das Gefühl, die auf irgendeine Weise Leistung vollbringen, die sich in die Karibik verkriechen, wo es keine wirklichen Dopingkontrollen gibt und die dann antreten gegen andere. Zum Beispiel unsere Athleten, die, ich weiß nicht wie oft, das weiß Herr Diegel viel besser als ich, im Jahr zigmal kontrolliert worden sind und denen dann gut und gern um 6, 7, 8 Metern weglaufen. Und das ist irgendetwas, was so unverhältnismäßig ist, das kann man jetzt versuchen mit Genen zu erklären und der Orthopäden erklären, das mit dem Kniegelenk oder mit irgendwelchen langen Beinen oder sowas. Aber ihr habt noch vorher schon Spitzensportler mit tollen Kniegelenken und mit langen Beinen und so weiter. Also ich bin nicht bereit, so etwas mitzumachen. Ich denke, über der gesamten Leichtathletik lastet ein gewaltiger Grundverdacht. Und man kann keine Veranstaltung sehen im Spitzenbereich, ohne dass man nicht irgendwelche Magenschmerzen dabei kriegt. Und ich finde, das müsste der Sport ausräumen. Wir können den Sport nicht nur betrachten als eine Riesenfirma oder als Alleinunternehmer und Alleinunterhalter, die Renditen einfahren und Ähnliches. Wir sind da nicht auf dem Stockmarket. Das ist nicht das New Yorker Börsenparkett. Das sind keine Schmierfirmen wie Siemens, die nachweislich die halbe Welt geschmiert haben, sondern der Sport ist mal angetreten, eine bessere Welt zu verkörpern. Und das in einer Zeit, bevor die großen Weltkriege kamen. Das muss er sich noch mal vor Augen halten. Coubertin hat seine Olympischen Spiele am Ende des 19. Jahrhunderts, also vor den großen Kriegen, begründet. Und die mitgemacht haben, waren davon überzeugt, dass sie eine Welt des Friedens, der Freundschaft, der Fairness, des gemeinsamen Konkurrenzhandelns, also durchaus auf Leistungsbasis natürlich, aber im Sinne der Regeln begründen wollten, die zwar in gewisser Hinsicht mitleidslos ist, weil alle gewinnen wollten, aber das für sich hatten, dass sich alle an die Regeln gehalten haben. Und das ist ein Modell, das sollten wir nicht so schnell einfach preisgeben.
Im Moment steht vor allem auch in den Zeitungen viel über Fußball. Auch dort wird gezockt, gelogen und betrogen, wenn man die Zeitungen liest. Es gibt einen neuen Wettskandal. Rund 200 Spiele sollen verschoben worden sein, davon 32 in Deutschland, sagt die Staatsanwaltschaft. Inzwischen gibt es auch erste Aussagen und Geständnisse. Herr Kistner, welche Dimensionen hat dieser neue Wettskandal?
Also zunächst mal ist eine gewaltige Dimension ja schon vorgegeben durch das, was die Bochumer Staatsanwaltschaft da an ersten Zahlen genannt hat. Wenn man jetzt noch sieht, dass sich das ja nur auf dieses Jahr, teilweise auch auf laufende Wettbewerbe bezieht, dann lässt sich daraus, glaube ich, noch beängstigenderes hochrechnen. Das Ganze ist im Moment noch nicht so spektakulär, weil sich das Spektakel in der Regel an der Prominenz der Betroffenen bemisst. Und solange beispielsweise keine Bundesliga-Vereine, Erstliga-Vereine zumindest hierzulande betroffen sind, sagt man da ganz gerne so ein bisschen, naja, es ist alles nicht so wild, ist ja nur die dritte, vierte, fünfte Liga. Aber das ändert ja nichts an der Sache an sich, ändert auch insbesondere nichts an der Mentalität, die im Profifußball obwaltet. Also es ist davon auszugehen, dass dieser eine Vorgang nur mal ein Schlaglicht auf das wirft, was insgesamt im Wettbereich virulent ist und dass man das also durchaus hochrechnen kann, insbesondere auch auf die vergangenen Jahre. Denn das Interessante an dieser Affäre ist, dass es Verknüpfungspunkte gibt zu den Wettaffären, die es hierzulande schon in früheren Jahren gegeben hat. Also sowohl zur Robert-Holzer-Affäre 2005 als auch zu der nachfolgenden, ganz kurzen, auffallend schnell eingeebneten Affäre Anfang 2006. Damals war es ja so, dass man wenige Monate später dann die Fußball-WM hier im Lande hatte und da hat man sowas natürlich am wenigsten brauchen können.
Das heißt, Sie sagen, es hat sich nach diesen anderen Affären gar nichts geändert?
Na, es hat sich schon ein bisschen was geändert. Es hat Frühwarnsysteme dann auf breiter Ebene gegeben.
Die haben jetzt aber offensichtlich ja nicht funktioniert.
Ja, also Frühwarnsysteme kann man da sicherlich auch ein bisschen mit Dopingkontrollen vergleichen. Man braucht sie, weil sonst ist der Missbrauch hier Tür und Tor geöffnet. Dann kann jeder einfach alles nehmen oder vergleichsweise dann jederzeit ganz offen zocken und nichts fällt auf. Aber die Frühwarnsysteme sind natürlich nur bis zu einem gewissen Grad in der Lage, Nachweise zu liefern, insbesondere zeitnahe Nachweise zu liefern. Wenn dann erstmal das Kind im Brunnen gefallen ist und das Spiel verschoben ist, dann wird es im Nachhinein ziemlich schwer, das zu machen. Also wir reden hier über ein globales System, über eine Industrie, die zig Milliarden umsetzt und sich von den asiatischen Märkten regelmäßig mit auf der Zeitschiene, die es ja da über 8-9 Stunden hinweg gibt, regelmäßig nach Europa bewegt. Und das in den Griff zu kriegen, ist natürlich eine Herkulesarbeit. Da müssen Zuständigkeiten der Polizei auf internationaler Ebene geklärt werden und andere Dinge mehr. Datenschutzfragen kommen mit rein. Also das ist eine riesige Arbeit. Das können die Frühwarnsysteme zunächst mal gar nicht liefern.
Diese Wettmafia, die braucht ja aber Fußballspieler, also Sportler, die mitmachen. Das heißt, die sich nicht an die eigenen Werte oder an die selbst aufgestellten Regeln des Sports halten. Warum lässt sich ein Fußballspieler von der Wettmafia kaufen und verliert mit Absicht ein Spiel?
Weil es um Geld geht. Das ist im Grunde genommen anknüpfend an unser vorheriges Thema. Nur die logische Fortsetzung. Mit Geld ist in diesem Leistungsbetrieb Profisport eine ganze Menge zu erreichen. Nicht alle Akteure, aber signifikant viele sind für oder über Geld ansprechbar. In deutschen Ligen ganz offenkundig ganz genauso wie in den Ligen in anderen Ländern, Balkan oder sonst wo. Und das ist im Grunde genommen das immanente Prinzip im Sport. Genauso bezeichnend ist, dass der Fußball jetzt versucht, das immer als Wettaffäre darzustellen. Also als eine Sache, die von bösen externen Mächten, nämlich irgendwelchen Wettpaten in Asien oder auf dem Balkan, an den armen Fußballsport herangetragen wird. Und da werden Spieler dann mit einbezogen, ohne dass sie es richtig wollen. Das ist natürlich Unfug. Ich brauche natürlich auch den Täter im Sport, der da mitmacht, also in dem Fall dann den Fußballer oder den Schiedsrichter oder den Trainer, wer auch immer, da eben mitspielt. Und insofern ist es natürlich auch eine Affäre des Sports. Es ist eine Sportaffäre durchaus. Und hier müssen dann auch entsprechende gesetzliche Maßnahmen getroffen werden. Wenn man sieht, wie der Vorstoß, den beispielsweise Bayerns Justizministerin Beate Merk in dem Zusammenhang jetzt macht mit dem neuen Sportschutzgesetz gegen Wetten, Doping und so weiter, wenn man sieht, wie sich der Sport da schon wieder positioniert, dann kriegt das Ganze insgesamt, glaube ich, wieder ein Bild, das es auf das zurückführt, was wir am Anfang schon gesagt haben. Der Sport ist ein System.
Was heißt das, wie sich der Sport positioniert? Wie positioniert er sich da gerade?
Also im Fall der Wettgeschichten.
Im Zusammenhang mit dem Sportgesetz, dem neuen, das diskutiert wird?
Also, dass die Vorbehalte gegen ein wirksames Anti-Doping-Gesetz ganz, ganz massiv sind, hat man in den letzten 2-3 Jahren schon erlebt. Das hat ja vor 3 Jahren schon mal einen Vorstoß von Frau Merck gegeben. Der Sport hat das auf breiter Ebene abgeschmettert. Er spricht von der Kriminalisierung der Athleten, die durch so ein Dopinggesetz vorgenommen würde, was per se schon ein großer Unfug ist. Denn das gelte ja dann für jeden Bürger beispielsweise. Wir alle sind ja in diesem Sinne kriminalisiert durch das Strafgesetz, weil es uns jederzeit packen kann. Allerdings nur, wenn wir was entsprechend Strafwürdiges machen. Also insofern werden wir natürlich theoretisch auch alle kriminalisiert, aber das ist ganz gut so, glaube ich. Denn nur so kann man Rechtssicherheit dann schaffen. Für den Sport, für den Athleten soll das nicht gelten, aus überhaupt nicht nachvollziehbaren Gründen. Es ist natürlich nachvollziehbar, wenn man sieht, was passieren würde, wenn man auf den Athleten im Dopingbereich durchgreifen könnte. Dann würde man nämlich an das System kommen. Nur über den Athleten kommt man wirklich an die Versorger ran, an die Zwänge, an die Ringe, die dahinter stehen, an die Netzwerke. Und das soll ganz offenkundig geschützt werden, weil das den Sport natürlich in den Grundfesten erschüttern würde.
Herr Diegel, Sie sind auch Sportfunktionär. Wie sehen Sie das mit dem neuen diskutierten Sportschutzgesetz? Brauchen wir das? Müssen wir den Sport unter Schutz stellen?
Na, ich habe ja diesbezüglich meine eigenen Erfahrungen. Ich bin nun in dieser Angelegenheit seit mehr als 30 Jahren aktiv und für mich ist dabei weder der Sport noch das Politiksystem glaubwürdig. Und für mich sind es eher karnevalistische Veranstaltungen, die diesbezüglich stattfinden, wenn die Politik sich rhetorisch im Anti-Doping-Kampf bewähren möchte. Aber wir dann auf der Vorderbühne, dort wo der Sport betrieben wird, erkennen können, dass im Grunde genommen alles so weitergeht, wie es schon immer war. Wir hatten 1976 die ersten skandalösen Dopingfälle. Ein Bundestrainer, damals Rudi Altig, hat sich in einer Anhörung öffentlich zum Dopingbetrug bekannt bei der Tour de France. Und seit diesem Zeitpunkt ist es zumindest öffentlich auch den Politikern bewusst, dass im Radsport gedopt wird. Wir hatten die positiven Fälle in der Leichtathletik. Wir hatten die Fälle bei den Schwimmern. Und bis heute hat sich diesbezüglich gar nichts verändert. Das Einzige, was sich verändert hat in all diesen Jahren, ist, dass vermehrt kontrolliert wird. Aber dabei wird nicht begriffen, dass mit diesen Kontrollen dem Dopingbetrug derzeit allenfalls ein kleiner, abschreckender Befund entgegengestellt werden kann. Aber die Realität sich in Bezug auf die Betrugssituation in der Welt völlig anders darstellt. Das, was im Wettbetrug offensichtlich geworden ist, dass er mittlerweile global stattfindet, das zeigt sich uns auch im Dopingbetrug. Wenn ich nur noch die ökonomischen Interessen betrachte, die an den Sport herangetragen werden über die Athleten selbst, die sich mittlerweile professionell orientieren und Profi-Athleten geworden sind, aber auch die anderen, die von diesen Leistungen der Athleten profitieren, dann ist in der Tat dieser Systemzwang, von dem Herrn Kistner sprach, dieser Systemzwang prägend für den Hochleistungssport, so wie er sich heute ereignet.
Herr Gebauer, wir haben jetzt gesprochen über Betrug, der offenbar nicht konsequent verfolgt wird. Es geht um Geld, um einen Systemzwang. Auf der anderen Seite stehen da aber immer wieder Trainer, Funktionäre und Vereinsbosse und reden von Leistung, Disziplin und Teamgeist. Und in den Stadien hängen ja auch Plakate, die für Fairplay werben und gegen Doping. Wie passt das denn zusammen? Ist das überhaupt noch glaubwürdig, was da passiert?
Nein, darauf kommt das aber auch, glaube ich, gar nicht an, weil das Ganze ja inzwischen so etwas wie eine Unterhaltungsveranstaltung ist. Da kann man auf der einen Seite für Fair Play sein und vollmundige Reden halten, auf der anderen Seite seinen Spielern sagen, sie sollen aggressiv reingehen und einen Spieler eventuell sogar bestrafen, wenn der nicht die sogenannte Notbremse zieht und so weiter. Die Sitten haben sich da ja ganz deutlich verschlechtert in den letzten 30, 40 Jahren. Das kann ja jeder sehen. Also ich frage mich überhaupt, was das für Trainer sind und was es für Vereinspräsidenten sind, die solche Spieler einstellen, die sich dann hinterher für 2000 Euro bestechen lassen. Also ich denke, dieser Betrugsskandal zeigt
sind da die Trainer dran schuld?
Wenn es die Trainer nicht sind, sind es die Vereinspräsidenten oder die Manager von den Zweit- und Dritt- und Viertligisten, die solche Spieler einstellen. Ich meine, man kann ja erkennen, ob solche Spieler wirklich gewinnen wollen oder ob sie nicht bereit sind, auch mal ein Spiel zu verschieben, ob sie bereit sind, auch verlieren zu wollen. Man kann ja sehen, was in den dritten und vierten Ligen los ist. Da kommen alle möglichen Legionäre, die woanders keine Anstellung mehr finden. Das sind bestimmte Mentalitäten von Leuten, denen die Spielregeln im Prinzip egal sind, denen die Vereine egal sind, die Regionalbindung der Vereine und alles. Die zweiten, sagen wir besser noch die dritten und vierten Ligen, leben ja eigentlich davon, dass so etwas wie eine regionale Identität durch Fußball repräsentiert wird. Das war mal ihr ursprünglicher Sinn und insofern haben die kleineren Vereine, die dort tätig sind und ihre Fans haben, in den Zeitungen stehen und dort auch beliebt sind, durchaus eine regionale politische Funktion. Sie sind sehr wichtig für die Identifikation. Dann wollen aber diese Vereine unbedingt gewinnen und stellen einen, wer gerade irgendwie Beine hat und schon mal irgendwo Tore geschossen hat. Also ich denke, da sind einfach überall auch schlechte Sitten. Man will unbedingt gewinnen, man kauft sich Spieler zusammen aus aller Herren Länder. Es gibt eine Globalisierung des Spielermarktes, eine Globalisierung des Wettmarktes. Und das Ganze führt dann allerdings nicht auf der Ebene der öffentlichen Aufmerksamkeit der ersten Bundesliga und auch ganz gering nur in der zweiten Bundesliga, aber in der dritten und vierten Liga dazu, dass hier Korruption und Verschiebung und miese Mentalitäten und so weiter sich austoben können. Ich denke, da ist der Fußball, finde ich, in vielerlei Hinsicht einfach verrottet und er müsste eigentlich mal sich genauer fragen, ob zum Beispiel nicht untere Ligen auch gut dazu dienen können, den Nachwuchs für die zweite und erste Bundesliga auszubilden, deutschen Spielern eine Chance zu geben, junge Spieler aufzunehmen, Nachwuchspflege zu betreiben und ähnliches. Das ist alles vielfach eine Region geworden, in der es einfach darum geht, mit viel Geld irgendeine Mannschaft zusammenzukaufen.
Wobei vergleichbare Entwicklungen leider auch in anderen Bundesligen zu beobachten sind.
Ja.
Wir haben eine ähnliche Entwicklung im Basketball, wo die Mannschaften zusammengekauft werden für eine Saison. Wir haben eine ähnliche Entwicklung im Handball. Im Tennis sind es eigentlich gar keine echten Ligen mehr, die hier gespielt werden. Hier ist ein Phänomen des regionalen Sportwettbewerbs in einer Weise auf den Kopf oder eigentlich ad absurdum geführt worden, dass sich die Verbände schon fragen müssen, wie sie so etwas verantworten können.
Ja, sie schauen aber einfach zu und es wird so getan, als würde in den unteren Ligen irgendwie ein sauberer an ordentlicher Fußball gespielt werden und das könne man regionale Identität auf die Weise herstellen. Und das ist einfach eine Lebenslüge.
Wenn jetzt in diesem System, also schon in unteren Ligen auch, betrogen und manipuliert wird, Herr Gebauer, welche Funktion, welche Rolle hat so ein Sport in unserer Gesellschaft?
Ja, das Problem ist, dass gerade in unteren Ligen, dort, wo die Öffentlichkeit nicht so gut hinguckt, wo man Dinge machen kann, die nicht gleich an die große Glocke gehängt werden, dass dort rummanipuliert wird. Und eigentlich ist die Auffassung des Sports, die Ideologie des Sports, dass in den unteren Ligen der saubere, gute Sport produziert wird, dass man dort die Vorbilder hat, die lokalen Helden und so weiter. Und man sollte eigentlich annehmen, dass der Sport sozusagen sich von unten regeneriert, dass er sich aufbaut mit einem Respekt vor den Spielregeln vom Gegner, dass dort junge Spieler erzogen werden. Das ist ja alles das, was man immer behauptet, Pyramidenmodell und so weiter. Und man sieht, der Fisch stinkt nicht nur vom Kopf, sondern er hat eine verrottete Basis. Und das ist eben das, was so schrecklich ist. Also gerade dort, wo man denken sollte, da kann man sich ja nun wenigstens mal einen anständigen Sport erlauben. Auch dort und vielleicht gerade dort geht es drunter und drüber, weil es da noch unbeobachteter ist. Das heißt, wir haben dieses ganze System mit den Problemen des Spitzensports, des Dopings, der Manipulation und so weiter, aber auf den unteren Ligen eben nicht sehr viel Besseres, sondern auf eine andere Weise den Blicken der Öffentlichkeit halbwegs verborgen, so im Dunkeln, irgendein System, in dem nicht mal die elementarsten Spielregeln berücksichtigt werden.
Aber ich denke, der Sport ist nun mal ein schillerndes Phänomen und wir müssen gerade unter diesem Gesichtspunkt doch sehr differenziert die Frage stellen nach den Funktionen. Denn wenn man den Alltag in einem Mehrspartenverein betrachtet mit 5000 Mitgliedern oder den Alltag gar in einem Einspartenverein irgendwo in einem Dorf, so können wir durchaus noch Sportaktivitäten dort beobachten, die ausgesprochen bedeutsam sind, die wichtig sind und die auch unter funktionalen Gesichtspunkten ausgesprochen wichtig sind. Aber wir haben mittlerweile einen Hochleistungssport, der unter dem Gesichtspunkt einer Zeigefunktion so gut wie nichts mehr leistet.
Ja. Also Sie meinen auch eine Vorbildfunktion?
Er ist angekoppelt an diese Basis des Vereinssports. Und Herr Kistner hat es für meine Begriffe in seinem Eingangsstatement sehr deutlich gesagt. In diesem Vereinssport, da haben Sie noch Basisdemokratie. Da müssen Sie gleichsam 7 Freunde sein, da können Sie diesen Verein gründen. Und Sie sind eigentlich zu nichts anderes verpflichtet, als dass Sie die Interessen dieser Mitglieder einigermaßen in diesem Verein befriedigen. Und das ist eine gelungene Angelegenheit und die findet auch noch jeden Tag statt. Es kommt nicht von ungefähr, warum immer mehr Mitglieder in Vereinen sich abspalten und kleine Vereine gründen, weil sie dort sehen, da wird die klassische Idee dieses Turn- und Sportvereins realisiert. Aber oben am Dach, und dieses Dach ist leider immer noch angebunden an diese Basis über ein Delegierungsprinzip von der E-Jugendmannschaft über die C-Klassenmannschaft bis hinauf zu diesem Deutschen Fußballbund mit seinen Profispielern. Dieses Dach da oben, das hat mit der Basis nichts mehr zu tun. Das hat sich losgelöst, entfernt und es ist ausschließlich ein Wirtschaftsunternehmen, das wohl vorgibt, noch etwas anderes zu sein, aber de facto regulieren die kommerziellen Interessen das gesamte Geschäft.
Aber das heißt doch, dass die Verbände eigentlich eklatant versagen, dass man eigentlich den Verbänden in vielerlei Hinsicht einfach nicht, ich will nicht jeden Verband natürlich hier unter Verdacht stellen, aber vielen Verbänden einfach nicht zutrauen kann, dass sie in ihrem eigenen Bereich, in ihrem ureigenen Bereich, für den sie ja nun alle möglichen Rechte reklamieren, Ordnung schaffen. Und sie müssten doch aufmerksam sein auf das, was bei ihnen im Argen liegt. Sie müssten doch versuchen, die Dinge zu verändern. Sie müssten von oben aus den Sport beeinflussen. Und das, was Sie an Qualitäten und ständig auch behaupten vom Sport und was der Sport auch potenziell immer noch enthalten kann, dass das wiederhergestellt wird. Aber ich sehe bei keinem Verband wirklich ernsthafte Bemühungen, etwas zu tun. Die könnten ja auch an die Öffentlichkeit appellieren. Sie könnten an Hilfen von mir aus auch von der Regierung appellieren, weil sie es ja offenbar alleine nicht schaffen. Sie brauchen sicher auch Geld dafür. Sie brauchen Leute, die sie losschicken und die Ordnung schaffen. Aber es muss der Wille da sein, nicht nur auf die Spitze zu gucken und einschalten, Quoten zu bekommen und Goldmedaillen und Ähnliches, sondern dass sie auch ihr Feld wirklich bestellen. Und da sehe ich überhaupt keine richtigen Anstrengungen.
Also ich teile die Auffassung, denn das Fatale an der Situation ist, dass die Verbände nach wie vor glauben, sie würden diese Geschicke schon selbst autonom regeln können. Und sie sind dazu nicht in der Lage. Ja. Und der Widerspruch wird besonders eklatant, wenn man sieht, dass die Verbände mit ihren Sportarten alle in Anspruch nehmen, sie möchten gerne Inhalt des Schulsports sein. Ja. Das heißt also, Zwangssport soll man werden, weil man pädagogische Motive dabei verfolgt. Und gleichzeitig stellt sich aber der Verband an der Spitze und in seiner internationalen Prägung völlig anders dar. Das heißt, das, was er eigentlich unter pädagogischen Gesichtspunkten will, hat mit dem, was er tut, gar nichts mehr zu tun.
Ja, und der Verbandssport kommt ja auch gar nicht mehr in der Schule an. Wenn man sich anschaut, was die Jugendlichen präferieren, was sie gerne tun an Sportarten, da ist doch nicht mehr Leichtathletik dabei.
Ich würde mal gerne auch noch auf die Sportler gucken. Es gibt ein Buch jetzt über Sebastian Deißler und da gibt es ein Zitat. Ich habe Krieg geführt gegen meinen Körper. Unangreifbar wollte ich werden und machte aus mir einen Panzer. Meine Karriere war eine einzige Flucht. Ich habe gegen meine Natur gelebt. Deißler ist im Januar 2007 vom Profifußball zurückgetreten. Herr Gebauer, verlangt das System Hochleistungssport vom Athleten, dass er sich selbst aufgibt, sich als Mensch und Individuum verleugnet?
Man verleugnet sich nicht unbedingt dabei, sondern es wird ja sogar behauptet, durchaus von ernstzunehmenden Menschen, dass man sich auf diese Weise erst richtig konstituiert, dass man auf diese Weise erst richtig eine Persönlichkeit bildet. Nämlich
also
eine
die Charakterbildung, die dem Sport immer zugeschrieben wird.
Nicht? Einen festen Persönlichkeitskern, eine relative Unzerstörbarkeit, Überwinden von Schwierigkeiten, von schlechten Perioden, Antidepressivum in der Person selber. Wir wissen, dass das nicht stimmt. Und wir wissen auch, dass viele Leute, der Fall Enke hat uns das jetzt wieder dramatisch vor Augen geführt, viele Leute auch im Hochleistungssport große Probleme haben. Das ist ja auch normal, weil er eine so unglaubliche Druckwirkung auf die Einzelnen hat. Wenn man auch hört von Leuten, das seien Fehleinkäufe, Fehlinvestitionen, die seien Schrott und müssen verkaufen.
Das hat Herr Stoiber über Herrn Deißler gesagt.
So ist es, genau. Das ist natürlich etwas, was tief in die Knochen von so einem sensiblen Leistungssportler, der Sebastian Deißler ja war, und sensibel ist er immer noch, was ihn zutiefst getroffen hat. Und man muss muss dieses Buch mal lesen, um zu sehen, was in einem Athleten vor sich geht, der sicher einer der begabtesten deutschen Fußballer nach dem Krieg war und wie dessen Talent im Grunde genommen zerbröselt ist unter diesem Druck. Nicht, dass er den nicht aushalten konnte, sondern das Problem ist, dass man sich ständig als eine bestimmte Art von Person darstellen muss. Sonst wird man nicht aufgestellt, sonst verliert man seinen Marktwert, sonst will keiner einen sehen, man wird als Mädchen beschimpft und ähnliches.
Ich denke, das, was hier angesprochen wird, ist eigentlich der entscheidende Veränderungsprozess, in dem sich der Hochleistungssport derzeit befindet. Ich möchte es kurz nochmal an einem Beispiel erläutern. Ich habe selbst mal früher Bundesliga gespielt.
Mhm. Handball, ne?
Ja, da gab es weder eine Dopingkontrolle, der ich mich zu unterwerfen hatte. Ich musste also nicht meinen Urin abliefern. Auf meinem Trikot musste ich nicht Werbung tragen, obgleich möglicherweise das, was auf meinem Trikot als Produkt hier angepriesen wird, mir selbst nicht sympathisch ist. Ich muss für einen heute als Handballspieler für ein Atomkraftwerk werben, obwohl ich eigentlich Gegner dieser Industrie bin. Aber wenn ich nicht Werbung trage, kann ich heute nicht mehr Hochleistungssport betreiben. Ein Hochleistungssport ohne Werbung ist heute nicht mehr denkbar. Das sind alles Indizien, dass das Menschenbild, das im Sport gepflegt wird, im Hochleistungssport gepflegt wird, sich radikal verändert hat. Sie müssen heute Eingriff in ihre Privatsphäre akzeptieren, wenn sie Hochleistungssportler sind, die noch vor 30 Jahren unvorstellbar gewesen sind. Und dieser Prozess beschleunigt sich ständig bis hin zur Überwachung der Athleten im Detail. Wenn ich an die Selbstmedikamentierung denke, die erforderlich ist, damit ich die hohen Pensen im Profifußball oder im Handball erbringen kann, damit ich Samstag für Samstag höchste Leistung erbringen kann. Es kommt ja nicht von ungefähr, warum man von der Voltaren-Liga spricht im Handball, weil nahezu alle Athleten präventiv oder direkt wegen Schmerzen, die sie empfinden, so vorbeugend eingreifen müssen, damit sie überhaupt noch die Belastungen durchstehen können. Und hier ist ein Soziologe, ein finnischer Soziologe, hat es als Totalisierungsprozess bezeichnet. Heinilä 1972, das war der Ausgangspunkt, die Olympischen Sommerspiele von München. Ich glaube, dieser Prozess ist in der Tat in einer Weise fortgeschritten, dass im Moment dieses Menschenbild, das der Sport hier uns vorgibt, nicht mehr akzeptiert werden kann. Es ist ein Menschenbild, das nicht gesellschaftlich legitimiert werden kann. Und hierin liegt die Legitimationskrise des Hochleistungssports.
Herr Kistner, sehen Sie das auch so?
Absolut. Der Mensch ist nur Ware in diesem Profibetrieb. Deswegen erübrigt sich beispielsweise aus meiner Sicht auch jede wirkliche Debatte über die Frage, soll man sich als Fußballprofi künftig outen können, wenn man beispielsweise Depressionen hat. Das wird man ganz einfach nie können, weil man damit die Ware Profifußballer irreparabel beschädigt. Doch ganz klar, also beim nächsten Transfer, der ansteht, wird natürlich dann beim interessierten Verein die Frage aufgeworfen, ja, können wir uns den überhaupt leisten, der hat Depressionen, kaufen wir uns da nicht ein Problem ein. Bei allem menschlichen Verständnis, ja, also der Einschub kommt dann ganz gerne auch. Aber hier geht es ums Geschäft und es geht ja in der Tat auch nur ums Geschäft. Das Risiko ist eigentlich kaum tragbar. Nicht nur aus diesem Grund, sondern auch, weil man diesen Spieler ja künftig dann den Anfeindungen in den Stadien aussetzt, auch den Anfeindungen eigener Fans, wenn es mal nicht so läuft. Und insbesondere, weil es auch Probleme im eigenen Teamverband dann geben kann. Man weiß ja, Profis sind da untereinander dann je nachdem auch recht gnadenlos. Das ist ein Hauen und Stechen, da geht es um die Plätze und all diese Dinge. Also wir sind hier längst in der Warenwirtschaft angekommen. Und deswegen ist es auch absurd, von Profisportlern zu verlangen, in irgendeiner Weise noch irgendwelche Werte zu verkörpern. Also Fair Play, all diese Dinge, die haben sich längst überlebt in diesem Bereich.
Man darf aber vielleicht nicht vergessen, dass dieses Menschenbild, das wir jetzt ja sehr kritisch zu Recht betrachten, auch sehr attraktiv ist. Das ist ja etwas, was für ein Publikum was ist, was irgendwie grandios ist, wenn man denkt, man hat einen Sportler, der ist nahezu unbesiegbar, der hat keine Schwächen, der schießt immer im richtigen Moment sein Tor. Wir hatten mal Müller, der hat immer seine Tore geschossen. Das wusste man schon vorher, dass das entscheidende Tor, also vom Endspiel 1974, dass das Gerd Müller schießen würde, hat es geschossen. Und ähnliche Leute, die, wenn sie einen guten Lauf haben, irgendwelche Sachen machen, die scheinbar Menschen unmöglich sind. Und wir bewundern die ja auch. Und man muss sehr hart gegen den Sport sein, wenn man nicht ab und zu mal wirklich in tiefe Bewunderung verfällt, was da alles möglich ist und was diese Leute auch leisten, wie die ihren Druck abbauen können, wie sie aus dem Druck heraus fantastische Leistung bringen, nicht nur im Fußball, das gilt für fast alle Sportarten. Also es hat eben auch die große Faszination, dieses ewig Funktionieren, dieses ewig Erfolgreichenden, des Strahlenden, des Gutaussehenden, des prachtvollen Menschen. Das ist ja eine unglaublich attraktive Ware, in Anführungszeichen, die der Sport da zu verkaufen hat. Und das ist ja genau das, wonach unsere Gesellschaft dürstet. Wenn wir erschöpfte Männer Manager haben, eine Regierung, die in den Seilen hängt, wenn sie eine Nacht lang sich in den Haaren gelegen hat, und wir vergleichen das mit einem großartigen Fußballer, dann wissen wir doch, wofür unser Herz schlägt. Aber gleichzeitig sollten wir auch wissen, und wir können es jetzt auch wissen, dass das oft Fassade ist, nicht nur Fassade, das wäre auch zu einfach. Ja. Es ist ja partiell, die Leute haben ja zum Beispiel ein Vierteljahr einen fantastischen Lauf und sind einfach großartig, aber was danach kommt, weiß man wieder nicht. Das heißt, die Ups and Downs werden ja nicht abgebildet in der Öffentlichkeit. Das insofern entsteht ein falscher Eindruck, aber genau dieser falsche Eindruck ist es, der den Sport so ungeheuer attraktiv macht.
Es gab ja aber mal das Ideal des selbstbestimmten, mündigen Athleten. Herr Diegel, gibt es das noch irgendwo?
Ach, ich glaube, es ist wirklich notwendig, dass wir es von Sportart zu Sportart sehr genau uns anschauen, wie sich dort die Verhältnisse darstellen. Schauen Sie, wir haben bei den Olympischen Spielen 26 Sportarten und nur ganz wenige sind wirklich anschlussfähig für das große Geld. Und wenn jemand Hockey-Nationalspieler ist oder wenn jemand im Ruderachter sitzt, der studiert an der Universität, das sind interessante junge Menschen, die haben sich ein Ziel gesetzt, die möchten später mal Rechtsanwalt werden, aber während ihrem Studium möchten sie auch noch zur Weltklasse gehören im Rudern. Und sie schaffen einen Olympiasieg, dann bekommen sie vielleicht ein bisschen eine Prämie von irgendeiner Bank oder sie werden auch in ihrer Region unterstützt. Aber danach geht ihr normales, alltägliches Leben weiter. Die Namen sind nach wie vor unbekannte Namen. Wer kennt denn schon unsere Hockey-Olympiamannschaft, die Olympiasieger geworden ist? Niemand. Also wir müssen schon sehen, dass dieser Hochleistungssport diese Illusion nicht nur als Illusion uns bietet, dass es fairen Sport gibt. Es gibt diesen fairen Sport. Es gibt auch das angewandte Prinzip Fair Play. Auch noch samstags beim Handballspiel irgendwo in einer Bezirksligamannschaft. Da ist dann Schiedsrichter, der leitet das Spiel und da spielen zwei Mannschaften gegeneinander und da ist der eine Spieler bereit, seine Hand hochzuhalten, weil er selbst eingesehen hat, ich habe einen Fehler gemacht, er übernimmt die Verantwortung und er möchte damit aufzeigen, es ist wichtig, dass die Regeln eingehalten werden. Dies ist auch Alltag, aber das, was das eigentliche Problem darstellt, ist, dass dieses verzerrte Menschenbild so hoch attraktiv ist in der Unterhaltungsbranche, dass immer mehr Menschen dazu bereit sind, dem Sport dies alles, was er oben am Dach uns zeigt, zu verzeihen. Schauen Sie mal, wie schnell wir zur Tagesordnung übergehen, wenn positive Dopingfälle behandelt sind. Und wie danach alles genauso ist wie vorher. Und keine dieser Sportarten hat bislang irgendwelche Einbußen gehabt, weil in ihr irgendwelche Verfehlungen aufgezeigt wurden. Im Fußball gibt es einen Prozess, der nur als imperialistisch zu bezeichnen ist. Der Fußball bedeckt alles in dieser Welt. Die Fernsehsender von morgens bis abends. In der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft holt er gleichsam das gesamte zur Verfügung stehende Geld. Und daneben sehen Sie Sportarten, die haben gar nichts von all diesen Zusammenhängen aufzuweisen. Die sind noch selbstfinanziert, die sind von wenigen Idealisten abhängig. Aber was mir dabei die größte Sorge macht, ist, dass dies alles rückläufig ist, bezogen auf genau diese Sportarten, die sich noch durch die positiven Merkmale auszeichnen. Wer einmal genauer die Entwicklung der olympischen Fachverbände analysieren würde, der würde erkennen, dass ganz viele dieser Sportarten erhebliche Einbußen in ihren Mitgliederzahlen haben. Auch im Deutschen Sportbund kann man erkennen, dass ganz viele Fachverbände in den letzten Jahren erhebliche Einbußen aufzuweisen haben. Das hängt genau damit zusammen, dass hier ein Sport oben in einer Weise, in einer Einseitigkeit öffentlich präsentiert wird und alles dominiert, sodass die anderen mit einer normalen Entwicklung so gut wie keine Chance mehr haben.
Sie haben jetzt Olympia schon angesprochen. Wenn wir jetzt langsam zum Schluss kommen, ich habe einen Text gefunden über die antiken Olympischen Spiele. Und da heißt es, die Sieger waren im ganzen Kulturkreis bekannt. Ihnen wurden hohe Ehrungen und materielle Zuwendungen zuteil. Das Fest war Treffpunkt der Prominenz und Bühne für politische Propaganda. Ehrgeizige Tyrannen luden zu verschwenderischen Banketten und rührige Politiker versuchten im Wagenrennen zu demonstrieren, dass sie die Größten waren. Herr Kistner, sind wir im Prinzip wieder am Ausgangspunkt angekommen?
Ja, da könnten Sie im Grunde genommen auch die Jahreszahl 2009 drunter schreiben. Das ist ziemlich deckungsgleich. Das Ganze lässt sich vielleicht in der Beobachtung der Fechterin im Gedumplitzer, Fechten ist nun keine große Sportart, weder hier noch weltweit, zusammenfassen, die in Peking sich über den Besuch des Deutschen Hauses, wo also die Sponsorenbörse praktisch tagt bei den Olympischen Spielen, echauffiert hatte und das Ganze mit einem besseren Kontakthof verglichen hat, wo sich der Athlet zu präsentieren und prostituieren hat für mögliche Geldgeber. Also wer da am großen Rad mitdrehen will, hat nur diese eine Chance, anders geht's nicht. Und wir haben vielleicht einen Akteur in der ganzen Geschichte heute ein bisschen vergessen oder unterschlagen auch. Das sind die Medien, die eigentlich hier eine ganz wichtige Kontrollfunktion hätten, die eigentlich genau drauf schauen müssten, was da alles schiefläuft und das dann eben auch zu transportieren hätten, die aber dieser Aufgabe in keinster Weise gewachsen sind. Insbesondere Sportjournalismus ist in keinster Weise mitgewachsen mit den Entwicklungen in den letzten 20, 30 Jahren, wo es nun auf rechtliche Dinge immer mehr ankommt, wo es auf pharmakologische Fragen ankommt, wo es letzten Endes um Wirtschaftskriminalität im großen Stil geht, um Netzwerke und all diese Dinge und eben nicht mehr um Eckbälle und Elfmeter. Dieser Sportjournalismus als bisher einzige, de facto einzige Kontrollinstitution hat auf ganzer Linie versagt, insbesondere auch die Funkmedien, die Teil des Betriebs natürlich geworden sind. Die kaufen diese Rechte ein, bereiten sie entsprechend auf, kommen dann erst mit dem Weichzeichner und mit der Heroisierung in Bildern daher, die das Publikum dann endgültig korrumpieren und können sich es gar nicht leisten, die teuer erworbene Ware, Olympia, Fußball oder was auch immer, selber schlecht zu reden, Anführung, Abführung. Denn jede reale Berichterstattung über Dinge, die dann wirklich schief gehen, trübt natürlich das Gesamtbild, Stichwort Tour de France Ausstieg und so weiter.
Herr Diegel, hat der Spitzensport noch eine Zukunft? Wenn ja, was für eine?
Naja, das gelingt ja eigentlich dem Spitzensport nahezu perfekt, sich ständig wieder rhetorisch zu legitimieren. Und diese Legitimation wird ja weitestgehend in allen Gesellschaften der Welt akzeptiert. Der Spitzensport ist nach wie vor eine Wachstumsbranche unter ökonomischen Gesichtspunkten. Ich glaube, es gibt kaum einen Wirtschaftssektor, der in der Wirtschaftskrise so stabil geblieben ist wie der Spitzensport. Und das spricht für seine Zukunft. Die Frage ist, ob der Spitzensport in der weiteren Zukunft in all seinen Varianten noch auf Nachwuchs setzen kann, ob noch ausreichend junge Menschen zur Verfügung stehen werden, die den Weg in den Spitzensport gehen. Das stellt sich für einige Sportarten sehr kritisch dar. Ich denke, wir werden eine Bereinigung der Sportartenlandschaft in den nächsten Jahrzehnten beobachten können. Und es wird sicher auch eine neue Akzentuierung der großen Ereignisse geben. Die Olympischen Spiele haben unter ökonomischen Gesichtspunkten derzeit ihren Gipfel erreicht. Das ist abzusehen. Der Fußball scheint noch weiter wachsen zu können. Andere Sportarten haben ebenfalls ihr Limit erreicht. Aber wenn sie gleichzeitig glauben, dass sie, so wie dies für Weltsportverbände gilt, ihre Ausgaben steigern zu müssen, dann werden sie sehr schnell sich selbst gefährden.
Herr Gebauer, Herr Diegel hat jetzt noch vom Wachstumsmarkt gesprochen, also wieder vom Geld. Ja. Vergessen wir die Werte einfach?
Die werden ja immer wieder vergessen. Und,
müssen wir sie vergessen?
Es ist ja typisch, sie werden beschworen, weil man irgendwie noch glaubt, dass der Sport etwas Großes ist. Die Olympischen Spiele haben in der Antike 1000 Jahre angedauert. Mhm. Das ist eine Zeit, die können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Und sie sind wieder begründet worden, 1700 Jahre später. Und wir haben sie heute. Also es ist irgendein unglaublich langlebiges Produkt, was da durch die Weltgeschichte geistert. Das ist irgendwie nicht tot zu kriegen. Und wenn wir fragen, wie geht's weiter, muss man sagen, der Sport war noch nie so beliebt und hat noch nie so hohe Einschaltquoten erzielt und hat noch nie so viel Geld umgesetzt, das wurde eben auch schon gesagt, wie in der Gegenwart. Das bezieht sich zwar nicht auf alle Sportarten, aber das ist so der Gang der Dinge. Manche Sportarten veralten auch und verlieren ihr Interesse. Aber irgendwie ist das Ganze nicht totzukriegen, selbst wenn es völlig unmoralisch sein sollte und nur noch mit Fenstererklärung der moralischen Werte. Also ich glaube, wir kommen der Sache so nicht ohne weiteres bei. Das ist eher so, dass man versuchen müsste, aus dem Inneren des Sports, wir haben ja schon einige Ansätze da heute diskutiert, aus dem Inneren des Sports sich einmal fragen müsste, ob man das denn will, ob man nur Erfolg haben will, ob man nur ein Produkt haben will, das sich immer stärker dem Kino und der Unterhaltungsbranche annähert, ob man nicht das eigene des Sports noch sehen will. Das eigene ist doch, dass der Sportler seine Leistung selber bringt, dass er seine Geschichte selber produziert, die erzählt kein Szenarist oder so etwas, sondern er selber macht es. Also es ist etwas, wo das Individuum im Vordergrund steht, und zwar ein Individuum, das Hochleistung bringen kann und das auch wiederum durch seinen Lebensstil und durch seine Lebensweise und seine seiner Askese und seine selbstbestimmte Lebensführung auch nach wie vor bestimmte Wirkungen auf andere Menschen entfalten kann. Also man müsste sozusagen dieses eigene der Sports retten und mal versuchen, das andere etwas abzutrennen.
Das war das SWR 2 Forum Lügen, Betrügen, Manipulieren. Welche Werte vermittelt heute der Sport? Es diskutierten Thomas Kistner, Sportjournalist bei der Süddeutschen Zeitung, Professor Dr. Helmut Diegel, Sportwissenschaftler an der Universität Tübingen und Mitglied des Leichtathletik-Weltverbands IAAF und Professor Dr. Gunther Gebauer, Philosoph und Sportwissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Am Mikrofon war Christine Werner.